Jetzt läuft's, okay. Mein Fehler. Wir fangen einfach mal folgendermaßen an, okay? Das hier ist mir ein wertvoller Begleiter geworden. Ich nenne ihn mal Mr. Chuck. Den gibt es eigentlich nur im Doppelpack, ja. Also die Teile heißen Chucks. Und ich kann dir sagen, ich habe die seit 7 oder 8 Jahren habe ich eigentlich fast keine anderen Schuhe als Chucks. Ja, die habe ich in verschiedenen Varianten. Die haben mich schon auf vielen Wegen begleitet. Ich war damit schon wandern in Südtirol. Ich habe damit schon oft gepredigt. Ich habe damit schon Fußball gespielt. Waren es eigentlich die? Nö, die haben keine Grasflecken. Also mit denen noch nicht, aber mit den anderen, die gleich aussehen. Okay, sind auch blau. Ich habe die blauen mehrmals. Ich habe mit denen schon oft gepredigt, habe ich schon gesagt, weiß ich jetzt nicht. Und so meine letzten Chucks, muss ich sagen, da ist irgendwann die Sohle hier vorne so langsam weggegangen. Und Leute haben mich dann darauf hingewiesen, aber ich dachte, die gehen noch. Und die gingen immer weiter weg. Am Schluss waren die bis hierher so weg. Mich hat es manchmal fast auf die Schnauze gelegt. Ich habe auch damit immer den ganzen Müll aufgesammelt, sozusagen. Weil das ist ja immer wie so eine, ja, versteht ihr? Und dann war ich in New York, habe mir neue Chucks gekauft und die alten direkt in den Müll und direkt die neuen angezogen, okay? Also, Chucks, ja, so viel dazu. Ich möchte heute was über diese Chucks sagen, deshalb, damit ihr es mal gehört habt. Wir springen mal kurz rein in den Epheserbrief. So, Paulus, er schreibt den Ephesern einen Brief und Paulus ist in der Situation, er sitzt im Gefängnis. Und im Gefängnis schreibt er so seinen Brief und dann sieht er, während er im Gefängnis sitzt, so die römischen Soldaten. Das sind so richtig gestandene Typen, top ausgerüstet. Ja, und er merkt, wenn die richtig, richtig alles dabei haben, wenn die ihr Schwert dran haben, wenn die richtig ausgerüstet sind, dann sind die eigentlich unschlagbar. Ja, die sind unverwüstlich. Mit denen ihre Waffenrüstung, die sind eigentlich nicht besiegbar. Ja, und anhand von ihnen sagt er, Leute, genauso wie sie, wie diese Soldat, diese Waffenrüstung haben sollte, so solltet ihr eine geistliche Waffenrüstung haben. Ja, so solltet ihr eine geistliche Waffenrüstung haben und dann schaut er sich so die einzelnen Teile dieser Rüstung an und anhand von denen beschreibt er, wie unsere, sag ich mal, geistliche Rüstung aussehen sollte. Er redet zum Beispiel von dem Gürtel und er sagt, hey, dieser Gürtel, der ist vergleichbar mit der Wahrheit. Ja, so wie die ihren Gürtel anhaben, so solltest du in Wahrheit leben. So wie die ihren Brustpanzer anhaben, so solltest du in Gerechtigkeit leben. Und dann nennt er eben noch etwas, nämlich die Schuhe. Und er sagt, so wie die ihre Schuhe anhaben, die sahen wahrscheinlich ziemlich ähnlich aus wie die, muss ich dazu sagen. Ja, waren noch ein bisschen besser beschlagen, vielleicht unten, aber sonst sehr viel Ähnlichkeit. So wie die ihre Schuhe anhaben, genauso solltest du die Bereitschaft haben, das Evangelium des Friedens zu verbreiten. Ja, die Schuhe, die schenken, sag ich mal, schaffen Dynamik, schaffen irgendwo, dass sie beweglich bleiben, dass sie irgendwo dass sie in alle Richtungen sich bewegen können. Ohne Schuhe wäre das Ganze ein bisschen schwierig. Ja, also Paulus greift diesen römischen Soldaten auf und er sagt, hey, wenn du das Gesamte anziehst, diese geistliche Waffenrüstung, dann kann nicht viel schief gehen in deinem geistlichen Leben, dann wirst du gut unterwegs sein. Und ich habe mich so gefragt, was heißt denn hier, wir hören das, die Schuhe der Bereitschaft, vielleicht hast du schon viele Predigten über die Waffenrüstung Gottes gehört, also ich habe da schon viele gehört, aber ich habe mich so gefragt, was heißt eigentlich Bereitschaft? Ich meine, da kann man ja jetzt viel reindeuten erstmal. Ja, und so habe ich mir den Begriff mal ein bisschen genauer angeschaut, Bereitschaft. Wenn ich an Bereitschaft denke, jetzt erstmal in unserem Sprachgebrauch, Bereitschaft oder Bereitschaftsdienst nenne ich es mal, dann denke ich an irgendeinen Arzt, der mittags, nachmittags, abends zur Arbeit geht und dann ist der bis am nächsten Tag, keine Ahnung wie viel Uhr, ist der bereit, falls irgendwelche Leute reinkommen, dann ist der auf dem Sprung und hilft denen. Ja? Also es kann sein bei so einem Bereitschaftsdienst, dass es die beste Nacht deines Lebens wird. Okay, du schläfst top, ja, du hast tolle Träume, du wachst morgens auf, schöner Tag. Ja, es kann die ruhigste Nacht deines Lebens werden, aber es kann auch die anstrengendste Nacht deines Lebens werden. Kann sein, dass da lauter Notfälle reinkommen und du bist nur am Durchrennen, okay? Also du weißt nicht, wann es kommt, aber du bist immer bereit, dass es kommen darf, oder? Das ist Bereitschaft, ja? Ich bin einfach innerlich so ready, falls was passiert. Ich bin irgendwo dran, ich kann immer darauf reagieren. Das ist Bereitschaft. Im Neuen Testament wird Bereitschaft, da steht eben so ein Wort, Etoimasia, dieses Wort, diese Bereitschaft, die taucht mehrmals auf und es gibt drei Ebenen, auf denen das Neue Testament Bereitschaft von uns fordert. Ja? Die erste Ebene, wir sollen bereit sein, gute Werke zu tun. Wir sollen bereit sein, gute Werke zu tun. Und da ist jetzt nicht so sehr gedacht an, wir spenden irgendwo in die dritte Welt Geld hin, sondern da ist an unser Umfeld gedacht, okay? Die guten Werke betreffen die Familie, betreffen die nahe Umgebung, betreffen die Nachbarn, betreffen den Nächsten, okay? Wir sollen bereit sein, gute Werke konkret zu tun. Morgens stehst du auf, du bist auf dem Weg zur Arbeit, da werden dir manche Momente begegnen, jetzt je nach Tag und so, da kannst du dich entscheiden, tue ich jetzt gute Werke oder eben nicht, ja? Also, gute Werke gegenüber Menschen, die dir nahestehen oder Menschen, die dir begegnen. Dann das Zweite, wo wir bereit sein sollten, ist, wir sollten bereit sein, das Evangelium zu verkündigen. So wie in dieser Stelle, würde ich sagen, im Epheserbrief. Ich lese noch eine andere Stelle vor, 1. Petrus 3,15. Da heißt es, und seid jederzeit bereit, jedem Rede und Antwort zu stehen, der euch auffordert, Auskunft über die Hoffnung zu geben, die euch erfüllt. Also das ist so ein bisschen die passivere Variante, okay? Also es kommt jemand zu dir und sagt, hey, wie sieht's eigentlich aus? Ich habe gehört, so irgendwas, glaubst du an Gott und so weiter, und du bist da, ja? So diese Bereitschaft sollen wir haben. Wie gesagt, hier die passivere Variante, vorher bei der Waffenrüstung eher die aktivere, sag ich mal. Das hat was mit Bewegung zu tun. Wir bewegen uns auf das zu. Und das Dritte, wo wir bereit sein sollen, wir sollen bereit sein für die Wiederkunft Jesu. So, das sind die drei Stellen, wo das gefordert wird. Bereit sein für die Wiederkunft Jesu. Wir glauben ja, dass Jesus am Ende der Zeit wiederkommt, dass er uns, sag ich mal, nach Hause holt, ja, dass er uns in die Ewigkeit holt, dass er kommt, um die Welt zu richten. Und der Gedanke dahinter ist, wir sollen so leben, dass er jederzeit wiederkommen kann. Ja, wir sollen bereit sein in dem Sinne, dass er jederzeit wiederkommen kann. Ich fasse das mal zusammen, was das bedeutet. Wenn du diesen Begriff Bereitschaft anschaust, bereit sein, also eigentlich heißt es, wir Christen oder das Leben als Christ ist ein Leben voller, und so kannst du das definieren, ist ein Leben voller Bereitschaft, voller Wachsamkeit und voller Bewusstheit. Okay, es ist ein Leben in der Anspannung. Schau mal, ich kenne zu viele Christen, ganz ehrlich, das sind Sonntagschristen. Ja, ein Leben als Christ ist ein Leben in ständiger, im dauerhaften Bereitschaftsdienst und in dauerhafter Erwartung, in Anspannung, in der Erwartung, Gott will etwas tun. Gott hat was vor durch mich. Wisst ihr, was mich in letzter Zeit echt übelst nervt, sag ich mal so jetzt. Ich bin Vollzeit angestellt, das stimmt auch nicht ganz, aber theoretisch, ja, also ich bin nicht ganz auf Vollzeit angestellt, aber ich bin Pastor. Okay, und dann empfindet man so, der ist ja, ich will in den vollzeitlichen Dienst. Simon ist im vollzeitlichen Dienst. So, der andere will nicht in den vollzeitlichen Dienst, also ist er im, was ist er denn dann, im Teilzeitdienst oder im Halbzeitdienst. Es gibt bei Gott übrigens nur einen Vollzeitdienst. Ja, das ist ein total falscher Blick, den wir irgendwo haben. Ja, und wenn jemand mir sagt, ich will nie Pastor werden oder so, dann muss ich sagen, sowas gibt es nicht. Es gibt nicht das, ich werde kein Pastor. Jeder von uns, also klar, diese Titel vielleicht schon, aber jeder von uns ist berufen zum vollzeitlichen Zeugendienst, zum vollzeitlichen Bereitschaftsdienst, ja. Jeder von uns ist berufen, Missionar zu sein in dieser Welt. Gut, ich komme da gleich nochmal drauf. Aber ein Leben als Christ heißt, ich erwarte, dass Gott Chancen schenkt, weil Gott hat mich berufen. Er hat mich berufen, diese Welt zu verändern. Er hat mich berufen, sein Evangelium rauszutragen. Und deshalb darf ich auch erwarten, dass er wirkt. Ich bin begeistert von ein paar Freunden von mir. Der eine, an den ich so denke, er ist jetzt arbeitslos gewesen eine Weile wieder. Und ich mag so, für ihn, also er ist jemand, er hat was drauf, ja. Bei seinem vorherigen Job hat er mehr verdient als wahrscheinlich jeder hier im Raum. Okay, und dann wird er plötzlich wieder arbeitslos. Der hat was drauf, aber er wird arbeitslos und er sagt, Simon, bin mal gespannt, was Gott so vorhat, ja. Also es gibt natürlich auch vielleicht einen manchmal selbst verschuldet. Ich will das jetzt nicht so sagen, dass, ja. Aber in seinem Fall, glaube ich, da ist etwas passiert und er sagt eben nicht, oh nein, wie kann Gott? Wieso? Was soll das? Sondern er sagt, hey, ich bin gespannt, was Gott vorhat. Ich bin gespannt, was Gott aus dieser Situation macht. Ich habe schon manchen Leuten, die arbeitslos sind, gesagt, hey, das ist doch genial. In Deutschland heißt es im Endeffekt, du hast Vollzeit für Jesus. Ja, du wirst auch noch dafür bezahlt, das ist doch genial. Sei doch mal dankbar. Ja, wir sehen die Sachen oft nicht aus der Perspektive Gottes, sondern aus unserer eigenen Perspektive, was wir uns wünschen, was wir wollen. Und deshalb sind wir am Schluss unglücklich. Ja, aber ich glaube, wenn wir das, was wir erleben, als auch ein Wirken Gottes betrachten, eine Chance Gottes betrachten, dann sind wir auf einem guten Weg. Ein anderer, den ich kennengelernt habe, war ein bisschen freaky Typ so, naja, aber der war so, der sagt so, boah, ich habe gemerkt, in allen Dingen, der ist immer so, okay, was will Gott machen und so, ja, bei allem, bei jeder Kleinigkeit. Also schon ein bisschen fast zu viel des Guten. Und dann sagt er so zu mir, oh, ich habe irgendwie Ohrenschmerzen so. Und dann fängt er an, jeden zu fragen, hey, hast du irgendwas mit den Ohren? Darf ich für dich beten? Hast du ein Problem mit den Ohren? Was hat Gott vor? Ja, wo hat jemand Ohrenprobleme? Und ich fand diesen Blick, also versteht, das ist mir ein bisschen fremd so auf dem ersten Moment, ja. Aber im nächsten Moment dachte ich mir, ich kenne das schon auch als junger Christ, da war irgendwo alles, was mir passiert ist, habe ich gedeutet aus dem heraus, Gott hat irgendwas vor, ja. Und ich glaube, da müssen wir hin, unser Leben und das, was uns begegnet, aus Gottes Perspektive zu sehen und zu merken, hey, Gottes, die Dinge, die uns begegnen, sind oft Chancen, die Gott schenkt. Wir sehen nur die Sachen, die nicht laufen, wir sehen die Niederlagen, aber Gott sieht die Chancen in dem Ganzen, ja. Ich glaube, wenn wir diesen Blick bekommen, diesen Switch bekommen, dann wird es unser christlichen Blick ganz arg verändern. Es wird Glaube schenken, es wird was bewegen. Und der Punkt ist der, weil Gott etwas vorbereitet hat, deshalb sollen wir bereit sein. Weil Gott etwas vorbereitet hat. Wir lesen in Epheser 2, Vers 10, denn wir sind seine Schöpfung in Christus Jesus, geschaffen zu guten Werken, die Gott vorher bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. So, überleg mal, was das heißt. Gott hat etwas vorbereitet und deine Aufgabe ist am Schluss in das hineinzukommen, was Gott vorbereitet hat. Ja? Deine Aufgabe ist nicht sonst was. Deine Aufgabe ist, in dem zu wandeln und das zu suchen, aktiv darin zu suchen, was Gott vorbereitet hat und gleichzeitig einfach Erwartung zu haben. Ja? Und das ist mir so wichtig geworden auch. Wisst ihr, ich mag so oft, denken wir, oh, was kann ich bewegen und was kann ich verändern und so weiter. Ich glaube, wir dürfen einfach uns neu ausrichten auf Gott und sagen, Gott, ich will deinen Blick bekommen. Und ich will deinen Blick haben. Du willst mir die Sachen in den Weg stellen. Du willst mir die Dinge geben. Also will ich darauf meinen Blick ausrichten. Kommen wir nochmal zurück zum Thema Bereitschaftsdienst. Entscheidend ist ja am Schluss bei so einem Arzt, der Bereitschaftsdienst hat, entscheidend ist am Schluss nicht, wie vielen Leuten hat er geholfen. Das ist nicht die Frage, die der Chefarzt meinetwegen danach an den Assistenzarzt hat am nächsten Tag. So, die Frage ist, hat er denen geholfen, die reinkamen? Ja, hat er denen geholfen, die ihm, sag ich mal, in den Weg gestellt wurden? Da ist ihm ein Job gegeben worden, der ist eingegrenzt und das soll er machen und alle anderen sollen ihren Job machen und gemeinsam wird dieses Krankenhaus gut funktionieren, wenn sie alle diesen Job machen, ja. So, er könnte natürlich sagen, oh, ich habe zu wenig zu tun, ich helfe noch auf allen anderen Stationen aus. Okay, wäre vielleicht ein bisschen merkwürdig, man würde irgendwie am Schluss sagen, also irgendwie bleib mal bei deinem Zeug, ja. Also pfusch uns hier nicht dauernd rein, das passt uns nicht so, ja. Aber Bereitschaftsdienst, da ist nicht entscheidend, wie vielen Leuten geholfen ist, sondern einfach all denen, die gekommen sind. Und wisst ihr, ich finde es auch wichtig für uns, weil wir sind sonst so schnell dabei, uns zu vergleichen. Schaut mal, Gott hat mir ganz andere Sachen gegeben als dir. Gott hat mir auch ganz andere Dinge in den Weg gestellt und wird mir ganz andere Dinge in den Weg stellen als dir. Deshalb ist diese Frage am Schluss, wer hat mehr erreicht oder sowas von umsonst, sowas von sinnlos. Diese Frage kannst du dir sowas von schenken, ja, weil das überhaupt nicht Gottes Blick ist, okay? So, wir dürfen mit offenen Augen durchs Leben gehen. Und die Frage ist immer, haben wir das getan, was Gott vorbereitet hat? Sind wir darin gewandelt? Und das hat für mich, wie gesagt, nichts mit einem passiven, ich warte einfach mal, was Gott so tut, zu tun, sondern mit einem aktiven, ich suche die Chancen Gottes. Ja, ich suche die Chancen Gottes. Ich nutze die Chancen Gottes. Jeden Tag neu gibt Gott uns Situationen und Gelegenheiten, um ihn groß zu machen. Jeden Tag neu, ohne Ausnahme. Er gibt uns Chancen, ihn groß zu machen, ihn zu verherrlichen. So, wir haben ja hier eine große Rangerarbeit, allzeit bereit für Jesus. Wisst ihr, dieses Motto ist genau das, worum es eigentlich geht. Allzeit bereit für Jesus. Und in der Praxis, ich weiß es nicht, bin nicht so der Ranger, ja. Ich weiß jetzt nicht, was das genau bedeutet. Ich glaube, am Schluss heißt es ganz viel auch, ich packe an, ich helfe mit, oder? Es sind ja ganz viel so praktische Sachen auch, ja. Und es stimmt. Ja, und es ist auch darüber hinaus. Es ist einfach ein, was auch immer kommt, ich bin bereit, für diesen Jesus Gas zu geben, okay? Und das sollte das Motto von uns allen übrigens sein, dieses allzeit bereit für Jesus. Das sollte zutiefst unsere Leidenschaft sein. Und ich glaube, ja, noch ein Beispiel. Wir gehen mal ein bisschen zurück so. Jesus, er wurde gekreuzigt und für die Jünger beginnen mit dieser Kreuzigung so die krassesten Momente ihres Lebens, ja? Er wird gekreuzigt, sie sind absolut am Boden zerstört. Die sind traumatisch, also die wären echt Fälle für, für einen Psychologen, definitiv. Ja. Und dann erleben sie so, wie die ersten Berichte da sind, Jesus ist auferstanden und sie sagen, hey, das ist ein Märchen. Lukas-Evangelium, ja. Sie sagten, es ist ein Märchen, als die Frauen das ihnen erzählt haben. Für die war das absolut nicht möglich. Dann rennt aber Petrus trotzdem zum Grab, ist erstmal erstaunt, denkt sich, was geht hier ab? Kurz danach kommt Jesus, begegnet ihnen. Sie sind wieder, ja, also danach geht er wieder, ja, und sagt, jetzt übernimmt ihr, dann kommt der Heilige Geist. Also wisst ihr, nach der ganzen Geschichte, ich glaube, ich würde 10 Jahre früher sterben, ja. Das ist ja ein einziges Chaos in meinem Kopf. Aber diese Jünger, sie erleben halt so das Ganze und dann werden sie getauft mit dem Heiligen Geist als Gottes Kraft in ihnen und sie haben einen Wunsch, hey, wir wollen diesen Jesus groß machen und sie sind on fire. Sie predigen, viele Menschen bekehren sich und du merkst danach, ihr Leben ist ein Leben in Bereitschaft. Absolut. Sie sind in Bereitschaft. Ich will uns mal eine Stelle da zum Beispiel vor Augen führen. Petrus und Johannes, sie sind auf dem Weg in den Tempel. So, sie gehen zum Tempel, um zu beten. Sie gehen nicht zum Tempel, um zu evangelisieren. Sie gehen nicht zum Tempel, um sonst was für große Aufgaben zu tun. Sie machen einfach ihre stille Zeit. Ja? So wie wenn du heute sagst, hey, ich gehe jetzt mal heute Morgen spazieren aufs Feld raus und habe da meine stille Zeit. Ja? So sind sie auf dem Weg zum Tempel. Und jetzt werden sie auf dem Weg angesprochen von einem Lahmen. Und Petrus sagt zu ihm eben, hey, Silber und Gold habe ich nicht, aber was ich habe, das gebe ich dir, steh auf im Namen Jesu und geh. Und dieser Mann steht auf und er geht. Überleg mal, du bist jetzt hier auf dem Weg, stell dir mal vor, du würdest jetzt hier wohnen, du würdest hier rauslaufen, dann unter der Brücke durch aufs Feld raus, ja. Unterwegs kommt dir so, passiert dir so eine Situation, ja, kommt so ein Typ. Das ist der Punkt, das ist eine totale Alltagssituation. Nichts Geplantes, nichts Gesuchtes, nichts, was sie irgendwie vorhatten. Sie waren einfach bereit für alles. Ja, sie waren bereit fürs Beten und wenn was anderes dazwischen kam, ach komm, dann sind sie auch bereit zu heilen. Und dann kommt das Nächste, nämlich dann kommen alle Leute und sagen, hey, was geht hier ab? Und dann sagt Johannes zu Petrus, ach komm, ganz ehrlich, du hast beim letzten Mal schon gepredigt, mach halt jetzt nochmal, oder? Wenn wir schon mal hier sind, dann leg einfach mal los. Ja. Jetzt sind alle Leute da, bietet sich doch gerade an. Und Petrus sagt, okay, ja, wo fange ich jetzt an? Okay, also Leute, okay, also die Sache ist einfach die mit Jesus. Und dann fängt er einfach an. Okay, und dann erkennen sich wieder viele. Also die größte, daraus entsteht wieder eine große Erweckung, aber das ist eigentlich so die größte Erweckung, die wir in der Apostelgeschichte sehen. Die größte Erweckung, die wir sehen, entsteht aus einer spontanen, nicht gesuchten Situation. Das ist mir ganz wichtig, weil ich glaube, ganz oft sind es die nicht gesuchten Sachen, wo Gott sich am meisten, naja, weiß ich nicht, ob man das so sagen kann, ja, aber ganz oft sind es die Sachen, die wir nicht geplant haben, wo Gott sich drin verherrlichen will. Versteht ihr? Wir planen irgendwelche Missionseinsätze, wir planen sonst was, aber ich glaube, das ist eigentlich immer nur die zweite Ebene, durch die Gott wirken will. Ich glaube, die erste Ebene, durch die Gott wirken will, ist einfach in unserem Alltag, in den normalen Situationen, da will er uns Chancen geben. Und liebe Freunde, ich glaube, da haben wir am meisten Probleme, wenn wir ehrlich sind. Ja? So, das ist, was wir als erstes verlieren, nämlich diese ständige Bereitschaft. Und daran kannst du auch immer schön sehen, wo du im Glauben stehst. Gehst du noch durchs Leben und sagst, Jesus, ich bin bereit, come on, gib's mir, gib mir was, ja, ich bin heiß. Wo ist der Nächste? Gehen wir noch so durchs Leben? Ich meine jetzt auch nicht nur diese, ich meine auch zum Beispiel einfach Gutes zu tun. Ich meine jetzt nicht nur diese High-Level-Jobs, okay? Nicht nur dieses, wow, wir beten auf der Straße für einen Kranken und dann ist er geheilt. Ich meine einfach diese ganz normalen Dinge, die Gott groß macht. Sind wir noch innerlich, haben wir Lust drauf? Sind wir begeistert davon? Ich habe mal gelesen, die besten Bögen hatten die Engländer im 15., 14., 16. Jahrhundert, sowas, ja. So, die hatten so Langbögen, die waren bis zu 1,93 Meter hoch. Diese Idee der Langbögen, die haben sie von den Walisern, ja, von den Walisern geklaut, die haben sie besiegt und die hatten das und dann haben die Engländer das übernommen. Diese Langbögen haben im Grunde auf dem europäischen Kontinent schlussendlich, sagt man, den Engländern die Vormachtstellung gegeben, die ihnen geholfen hat, im Nachhinein das British Empire aufzubauen und damit die größte Macht für eine Zeit lang in dieser Welt zu werden, ja. So, jetzt mal, diese Langbögen, das ist halt so, die Engländer waren im 100-jährigen Krieg gegen die Franzosen. Die Engländer hatten ihre Langbögen. Diese Langbögen hatten, also wie gesagt, 1,93 Meter hoch, hatten eine Spannkraft von 50 Kilo, eine Zugkraft, ja. Also wahrscheinlich hätte ich die nicht so schnell spannen können. Die waren richtig, da musstest du echt Power haben. Das konntest du auch nicht einfach so lernen, da hast du jahrelang gelernt. Deshalb haben die Franzosen es auch nicht so leicht nachmachen können. Und diese Bögen, wenn die gut bedient wurden, wenn die richtig gespannt waren, richtig Power entfaltet haben, dann konnten die bis zu 10 cm Holz durchschlagen. Die feindlichen Rüstungen der Ritter, kein Problem, haben die durchschlagen. Ja. Die Franzosen wurden niedergemäht. Der Langbogen wurde irgendwann geächtet, so ähnlich wie irgendwelche Streubomben heute, vom Papst und so weiter. Aber die Engländer haben trotzdem die weiter benutzt. Ich meine, klar, die wollten halt gewinnen, ja. Und diese Teile, die konnten bis zu 350 Meter Reichweite erreichen. Also kannst du dir vorstellen, das war eine mächtige, mächtige Waffe, ja. Und wenn die Engländer kamen, dann hatten die Franzosen nicht wirklich viel Chance. Dann haben die platt gemäht. Es gibt so, vielleicht kennt ihr dieses Peace-Zeichen. Das heißt auch Victory-Zeichen, je nachdem. Und dieses Zeichen, das kommt eigentlich aus England, aus dieser Zeit. Nämlich, wenn die englischen Bogenschützen kamen und dann waren auf der anderen Seite die Franzosen, dann haben sie den hier gemacht. Das waren die zwei Zugfinger. Die haben gesagt, Leute, Victory, ihr seid fertig, ihr seid erledigt. Das ist das Zeichen dafür. Okay, wenn du aber jetzt jemandem das Zeichen gibst, dann überleg dir gut. Ja, so. Und die Franzosen, wenn sie die englischen Bogenschützen erwischt haben, dann haben sie denen diese zwei Finger abgehaut. Damit sie nicht mehr Bogenschützen sein konnten. So, daher kommt diese Geschichte. Aber die Frage, die ich habe, wisst ihr, sind wir noch unter Spannung? Sind wir wie so ein englischer Bogen, den Gott spannen kann, der die unglaubliche Durchschlagskraft hat, wenn es drauf ankommt, das alles platt wälzt? Oder sind wir eher so wie so ein Spielzeugbogen? Kennt ihr das in die Cowboy und Indianer? Letzte Woche hat mich der kleine Sohn vom Sami Schneider mit so einer Pistole abgeschossen, die tat sogar weh. Ja, so, da kamen so Schaumstoffteile raus. Ja, aber vielleicht kannst du dich auch erinnern an deine Zeit, so Cowboy und Indianer, da kommt so ein Typ, er schießt mit so einer Pistole auf dich, vor deiner Nase klebt so an der Scheibe dieser orangene Pfropfen da, ja, und du denkst dir, das lasse ich mir nicht bieten als Indianer, ja, sowas geht hier nicht. Du nimmst deinen Pfeil und Bogen, du spannst so weit du kannst, du schießt und nach einem Meter flop, ja. War es das wieder, okay? Und wisst ihr, manchmal sind wir Christen wie so ein Spielzeugbogen. Wir schießen, aber da ist keine Kraft. Gott will mit uns schießen, aber da ist keine Power dahinter. Da ist nichts mehr drin. Und nur ein Bogen, der unter wirklicher Spannung ist, mit dem kann man auch richtig schießen. Hosea 7, Vers 15, da heißt es, und ich wies sie zurecht, sagt Gott. Ich wies sie zurecht. Ich stärkte ihre Arme, doch sie ersinnen Böses gegen mich. Sie wenden sich um, doch nicht zu mir. Sie sind wie ein schlaffer Bogen geworden. So, das ist dieses Bild. Sie sind wie ein schlaffer Bogen geworden. Hey, Gott kann mit diesem Bogen nicht mehr wirklich schießen. Der trifft kein Ziel und es zerschlägt sowieso nichts. Gott, reicht es nicht, dass wir ein bisschen gläubig sind. Ich persönlich, ich mache meinen Glauben daran fest, bin ich bereit oder nicht. Daran sehe ich, wo stehe ich. Bin ich noch in dieser Leidenschaft für diesen Jesus? Bin ich noch in dieser Bereitschaft? Habe ich noch Lust darauf, ihn groß zu machen in meinem Leben? Bin ich bereit, Risiken einzugehen? Durchdringt Jesus mein gesamtes Leben? Weißt du, die Frage, ob du Jesus lieb hast oder nicht, das ist so eine allgemeine Frage, die wir am Schluss immer mit Ja oder Nein beantworten, keine Ahnung. Aber die Frage, in meinem Alltag, bin ich begeistert von ihm? Darum geht es. Sind wir immer noch auf Abruf? Sind wir wachsam? Sind wir bereit, sein Reich zu bauen? Du stehst an der Tankstelle und du machst dem vor dir, geht das Geld aus und du sagst, jetzt meine Chance, ich zahle, zack. Ja. Du bist beim Einkaufen einer älteren Person, die kann die Taschen nicht mehr tragen, kein Problem, du lässt deine stehen, du trägst die Taschen zur vorne hin. Ja. Ich glaube, es fängt mit so Sachen an. Du bist in der Schule und du sagst dir, hey, ich will wertschätzend sein. Ich will nicht gegen die Lehrer meckern wie alle anderen. Ich will nicht mitmachen bei all dem. Ich will nicht gegen irgendwelche Leute mobben hier. Ich habe da keine Lust drauf. Ich will anders sein. Ich glaube, damit beginnt es. Damit sind wir bereit, Gott groß zu machen. Durch unsere guten Werke und auch durch unser Zeugnis. Und ich sage dir, am Schluss werden wir immer wieder Möglichkeiten haben. Und das ist, was ich sehe bei jemandem wie Peter Schneider oder bei anderen. Der große Unterschied ist doch der, dass sie eben in dieser Bereitschaft leben. Sie leben in der Bereitschaft. In allen Dingen, du machst, die kommen immer auf den Punkt. Die kommen immer darauf, irgendwo Leute zu segnen, mit Leuten zu reden, was auch immer. Das ist das, was sie, würde ich mal sagen, von anderen unterscheidet. Ja? Und ich will uns mal ein paar Punkte davon ableiten, von diesem Bereitschaftsding. Das Erste, was mir ganz wichtig ist, wir alle, ohne Ausnahme, sind Zeugen für Jesus. Es gibt nicht die einen, die es mehr sind, die anderen, die es weniger sind. Wir alle sind berufen, Zeugen für Jesus zu sein. Aber eben jeder von uns an seinem Platz und an seinen Möglichkeiten. Das ist ganz wichtig. Ja? Du wirst Menschen erreichen können, die kann kein anderer erreichen. Du bist in einem Umfeld, da ist kein anderer. Da kann auch kein anderer was machen. Du hast Freunde, die hat kein anderer Christ. Das ist dein Job. Du hast in Bereichen Einfluss in dieser Welt, da hat kein anderer Einfluss. Das ist dein Job. Ja? Wenn wir das von dem her denken, von, wenn wir uns mal selber wahrnehmen als Menschen, die Gott berufen hat und die Gott irgendwo reingestellt hat, dann kann ich dir sagen, geh mal dein Handy durch. Schau mal, wer da so drin steht. Fang mal an, regelmäßig für die Leute zu beten. Und ich kann dir sagen, mein Handy, ich habe da viele Leute drin stehen, ja. Da wäre ich so schnell nicht fertig. Und du wahrscheinlich auch nicht. Deine Nachbarn, hey, das ist dein Job. Das ist nicht Job der Gemeinde. Das ist auch nicht Job von sonst irgendeinem großen Evangelist, sondern es ist dein Job. Du bist von Gott da reingestellt, um dein Umfeld zu verändern. Deine Arbeitsstelle, deine Arbeitskollegen, ist dein Job. Gott hat dich berufen, da zu sein. Und wisst ihr, in 2 Wochen fangen wir in Stuttgart eine Predigtreihe an, Lift a Mission. Und das, was ich sagen werde, ist Folgendes. Das Geistliche, was wir sein können, das Allergeistlichste und was wir sein können, was wir tun können, ist eben nicht, was weiß ich, hier vorne zu predigen oder Lobpreis zu machen oder, keine Ahnung, jetzt kannst du vieles dranhängen. Das Geistlichste, was wir machen können, auch nicht am Sonntag in den Gottesdienst gehen, das Geistlichste, was wir machen können, ist, vollzeitliche Missionare zu sein. Schau mal, du bist ein Missionar. Du bist jemand, den Gott irgendwo hingestellt hat und wo er gesagt hat, hey, da will ich diese Person haben und diese Person soll an diesem Platz ein Missionar für mich sein. Ja? Ich glaube, wir definieren uns, der Unterschied zwischen einem Missionar, finde ich, und jemandem, der, ich sag mal, wie viele Christen sich definieren, ist der, ein Missionar hat, geht raus und ein Missionar sagt, ich will die Welt verändern. Ja? Die meisten Christen haben immer Angst davor, dass die Welt sie verändert. Versteht ihr? Wir haben immer das Ziel, dass wir reinbleiben, die reine kleine Gemeinde. Und Jesus sagt zu seinen Jüngern, ihr seid das Salz der Erde. Da reicht ein bisschen, da ist wenig und dagegen viel. Ihr seid der Sauerteig. Sauerteig, wir sind das Wenige und um uns herum sind viele, die anders denken als wir. Aber wenn du rausgehst mit der Haltung, ich bin ein Missionar, ich verändere, ich will was bewegen, dann wirst du mit einer anderen Haltung, mit einem anderen Blick und mit einer anderen Festigkeit auch rausgehen. Aber wenn du immer Angst hast, boah, die Welt prägt mich und oh nein, hoffentlich kommt die Welt nicht in mein Leben und sonst was. Und dann ziehst du dich zurück, dann grenzt du dich ab, dann wirst du immer komisch werden. Ja? Gott hat dich berufen, an deiner Stelle unter Spannung zu sein und zu erwarten, dass er durch dich etwas tut. So, das ist das Erste. Wir alle sind berufen zum Zeugendienst. Und das andere eben nochmal, das will ich nochmal betonen, wenn wir so eine Aquila und Priscilla anschauen, dann merken wir, die beiden, die waren, ich sag mal, die hatten einen normalen Job, okay? Die waren sicherlich nicht die Ärmsten, die hatten immer auch ein gutes Haus, wo sie Leute zu sich einladen konnten. Im Römischen Reich haben die meisten ja in irgendwelchen kleinen Mietsräumen gewohnt, da ging nicht viel. Bei Aquila und Priscilla, da konntest du immer eine Hausgemeinde machen, weil die hatten ein großes Haus, also sie waren nicht die Ärmsten. Aber du merkst so, egal wo die hinkamen, sofort waren sie wieder Gemeindeleiter. In Rom, in Korinth, in Ephesus, wo sie auch hinkamen, da waren sie Menschen, die im vollzeitlichen Dienst standen, obwohl sie nebenher gearbeitet haben. Die haben einen ganz normalen Job gehabt, die waren nicht bezahlt von den Gemeinden. Und ich glaube, das müssen wir sein, das müssen wir werden, so müssen wir denken. Gott hat uns in diese Welt gestellt, um Missionare zu sein und um unsere Welt zu verändern. Und schau mal, das fängt auch nicht damit an, dass wir sagen, unser Ziel ist, jetzt aus Perspektive von hier, ist Laubheim zu verändern. Die Gemeinde ist nicht das Gebäude. Die Gemeinde, du bist die Gemeinde. Schau mal, die Gemeinde reicht so weit und der Einfluss der Gemeinde reicht so weit, wie Gemeindemitglieder eben unterwegs sind. Ja? So, wir sagen in Stuttgart immer, wir sagen, hey, wir wollen unser Umfeld erreichen und unser Umfeld sind deine Arbeitskollegen, sind deine Freunde. Das ist unser Umfeld. Das Umfeld ist nicht der Ort. Ja? Das ist nur das Gebäude. Nein, wir sind die Gemeinde und wenn wir das von dem her definieren, dann glaube ich, dann werden wir einen anderen Blick bekommen. Und wenn wir uns fragen, warum Dinge vielleicht manchmal nicht so vorangehen, dann will ich mal den Ball zurückspielen und sagen, hey, es liegt an dir und es liegt an mir. Sind wir in unserem Umfeld das Licht? Sind wir in unserem Umfeld die Zeugen? Wie viele Leute in deiner Nachbarschaft kennst du? Wie viele nicht-christlichen Freunde hast du? Schau mal, die Generation vor mir, sag ich mal, ja, ich habe da mehrmals mit Leuten geredet. Ich mag einfach, der Unterschied ist schon der, man hat so ganz stark betont, grenz dich ab. Grenz dich ab. Da ist die böse Welt und dann bist du und grenz dich ab. Und ich will dir mal genau das Gegenteil sagen. Sei ein Missionar. Ein Missionar wird sich niemals abgrenzen. Ein Missionar geht irgendwo hin. Natürlich wird er innerlich vorbereitet sein. Natürlich wird er auch innerlich fest, muss er innerlich feststehen. Aber er geht und er bewegt etwas. So, wie kriegen wir Bereitschaft? Das ist ja eine ganz wichtige Frage, ist ja schön gesagt, Bereitschaft. Aber ich glaube, der Punkt ist, wir müssen eben neue Leidenschaft bekommen für Jesus, wenn wir es verloren haben. Wisst ihr, diese Predigt ist auch so ein bisschen, ich dachte mir innerlich, so jemand, der neu im Glauben ist, für den ist es leicht. ganz ehrlich. Als ich neu im Glauben war, mein erstes Weihnachten davor, ich hatte nie Bock auf Weihnachten, so, ich kam nach Hause, meine Eltern haben irgendwelche Lieder gesungen, ich war schon übelst genervt, dann, wenn es zu Geschenken kam, habe ich die nur noch aufgerissen und bin angepisst gegangen, so, ja. So, das war meine Art, wie ich Weihnachten kannte. Und, als ich dann mich bekehrt habe, das erste Weihnachten, wisst ihr, das war sowas Besonderes, wow, ich dachte mir, wow, ich könnte das ganze Jahr Weihnachten feiern, der Hammer, ja. Das ist sowas Unglaubliches. Jetzt habe ich es 10 Jahre gefeiert, ist wieder ziemlich normal. Versteht ihr, was ich meine? Da kommt der Alltag, da ist es irgendwann wieder eben normal. Da hörst du von Jesus am Kreuz und du innerlich sagst du dir, ja Jesus, danke für das ganz Große, was du mir für mich getan hast. Aber irgendwie innerlich fühlst du dich manchmal wie ein Heuchler und denkst, bewegt mich jetzt gar nicht, wenn ich ehrlich bin. Ja, wir nehmen das Abendmahl und wir falten die Hände und wir versuchen irgendwie äußerlich noch heiliger so uns zu fühlen. Ja, in Wahrheit ist es ja, feiern, wie wir es immer feiern, und das ist wie jeder andere Tag auch, ja. Also, Hand aufs Herz, so geht's mir manchmal, ja. Die Botschaft von Jesus, wow, und Jesus hat so Großes getan, wir strecken unsere Arme aus und wir singen von ganzem Herzen, und manchmal denke ich mir so innerlich, das, was ich gerade singe, ist nicht so, dass es mich jetzt voll bewegt, das ist wahr, aber ist, emotional ist es jetzt nicht gerade die, das haut mich jetzt nicht vom Hocker, ja. Oder? Ich finde, wenn man lange Christ ist, dann verliert man schnell mal die Leidenschaft. Man verliert sein Feuer. Und das, was bleibt, sind äußere Formen. Weil die äußeren Formen, die kann man aufrechterhalten. Aber das, worum es Gott eigentlich geht, ist immer das Innere. Es ist nie das Äußere. Das Äußere ist nur irgendeine Form, in der wir das leben. Aber es geht immer um das Innere. Wie bekommen wir unser Feuer? Wie kommen wir zurück zur ersten Liebe? Ja, das ist so dieses Bild der Offenbarung. Ich bin ja mittlerweile ein leidenschaftlicher Motorradfahrer. Ich habe festgestellt, Uli hängt ein bisschen hinten dran, hat er mir letztes Mal erzählt. Traurig, Uli. Aber gut. Also ich sag mal so, ich fahre richtig viel eigentlich. Und ich glaube, ich bin jetzt im letzten Jahr so 10.000, 12.000 Kilometer gefahren. Und ich kann dir sagen, wenn mich jetzt jemand fragen würde, Simon, kannst du dir vorstellen, bei mir als Motorradverkäufer mit einzusteigen? Und ich würde sagen, ja, ich glaube, ich wäre ein guter Motorradverkäufer. Wisst ihr, ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung von technischen Dingen. Vielleicht würde ich den übelsten Mist den Leuten andrehen. Ja, ich bin mir nicht so sicher. Ich würde halt sagen, hey, das sieht doch gut aus, das Motorrad, und hat einen ordentlichen Sound, nicht schlecht. Man sitzt gut drauf, man kann die Scheibe verstellen, ne, ist doch nett. Ja, ich habe nicht so viel Ahnung, aber ich bin mir ziemlich sicher, ich wäre ein guter Motorradverkäufer. Warum? Weil ich begeistert bin vom Motorradfahren. Versteht ihr? Also das, was wir brauchen, um Zeugen für Jesus zu sein, ist nicht viel Wissen. Es ist einfach Leidenschaft für ihn. Als ich neu im Glauben war, ich sagte, ich weiß noch, meine Freunde kamen so zu mir und ich dachte mir, boah Mann, wenn die mich jetzt irgendwas fragen, ich habe doch keine Ahnung. Ich wusste einfach nur, ich bin jetzt Christ, aber ich hatte keinen Plan. Und dann sagt der eine so, hey Simon, da gibt's doch die 15 Gebote. Und so, ich, 15, ja. Ja, da war was, 15, ja, hört sich plausibel an, ja. Also keine Ahnung, wisst ihr, all das wusste ich nicht, aber ich sagte, ich habe denen 3 Stunden erzählt, ich habe die unter den Tisch geredet. Warum? Weil in meinem Herzen eine Begeisterung war, ja. Die sind am Schluss gegangen und wussten auch nicht so ganz, was jetzt. Das, was du brauchst, ist Leidenschaft für diesen Jesus. Du brauchst nicht mehr Wissen, das Wissen kommt von selber. Wisst ihr, umso mehr Motorräder ich verkaufen würde, umso mehr würde ich auch wissen. Ist doch klar, umso mehr würde ich mich auch reinlesen, umso mehr würde ich auch natürlich diese Sachen mich damit beschäftigen. Das kommt, indem du da aktiv bist. Aber das, was wir brauchen, ist eben nicht Fachwissen, sondern wir brauchen Leidenschaft. Und ich will dich so ermutigen, komm zurück zu dieser Leidenschaft. Komm zurück zu dieser Leidenschaft. Ohne die geht gar nichts. Ohne die ist alles nur ein äußerer, leerer, eine äußere, leere Hülle. Fang neu an, diesen Gott zu suchen. Ja, geh neu aufs Feld. Mach neu dieselben Sachen, die du früher gemacht hast. Die du ganz am Anfang gemacht hast. Überleg mal, wie hast du deinen christlichen Glauben gelebt? Ja, was hast du getan? Dann versuch doch, da wieder hinzukommen. Ja, wie belebst du neu, also ich bin nicht in der Situation, aber wie belebst du neu deine Ehe? Ja, das ist genau dasselbe mit Gott. Ja, wie belebe ich neu diese Beziehung mit Gott? Geh neu diese Schritte. Geh neu da rein und geb dich nicht mit weniger zufrieden, versteht ihr? Ich will mich nicht damit zufrieden geben, dass meine Nachbarn nicht errettet sind. Da habe ich keinen Bock drauf. Ich lerne jetzt gerade immer mehr von den Nachbarn kennen. Und ich kann euch sagen, mein Wunsch ist, dass sie in Stuttgart, meine Nachbarn, dass ich mit denen eine gute Beziehung habe und dass ich ihnen von diesem Jesus erzählen kann. Ja? Ich will immer innerlich immer ein Missionar bleiben. Und ich glaube, wenn wir das nicht sind, das ist eine große Gefahr. Kommen wir nochmal kurz zurück zu dem Schuh. Die Schuhe der Bereitschaft zur Verkündigung des Evangeliums, sie sind eine Sie sind wichtig für den Soldaten. Ohne das wird er nicht bestehen können, sagt Paulus. Sie sind wichtig. Sie sind ein Teil dieser Waffenrüstung. Wenn du nicht diese Bereitschaft hast, dein Glaube wird immer, der wird nicht, weil, wisst ihr, äußerlich wird man das nicht so schnell sehen, aber du, irgendwann schaust du zurück und denkst, boah, da war doch so viel mehr mal. Da war so viel mehr Vitalität, da war so viel mehr Power irgendwo da. Wo ist alles hin? Das ist, weil du die Schuhe der Bereitschaft ausgezogen hast. Also, wenn du das machst, meine ich jetzt. Deshalb lass uns die anziehen. Lass uns die immer wieder neu anziehen. Ich meine jetzt nicht, dass du morgens aufstehst und sagst, ich ziehe jetzt die Waffenrüstung. Ja, aber so in deinem Kopf sag, hey, ich will diese Schuhe anhaben und ich will sie nie mehr ausziehen. Ich will darin stehen, ich will darin weitergehen. Ich will uns mal noch ein paar praktische Schritte nennen. Also das eine, ein paar Hausaufgaben, okay? Das eine ist, such dir nicht christliche Freunde. Und ich sage das jetzt zu denen, die gefestigt sind im Glauben, okay? Ich glaube, es gibt schon auch für junge Christen manche Gefahren, wenn man, ja? Ihr versteht, was ich meine, aber such dir Menschen, schau, wer ist in deinem Umfeld und such die Beziehung zu ihnen. Ich finde es manchmal echt traurig, dass wir jahrelang neben Menschen leben und nicht mal die kennen. Versteht ihr? Das ist das, was Gott uns direkt neben hingesetzt hat. Die begegnen dir ja immer wieder, mit denen hast du immer wieder irgendwo Kontakt. Das ist eine Chance, die erleben dich ja irgendwo auf eine gewisse Art und Weise. Ja, wie viel entscheidest du? Aber das ist eine Chance. Also seh deine Nachbarn als dein Missionsfeld. Seh deinen Arbeitsplatz als dein Missionsfeld. Hab einen Blick dafür. Seh das, was du kannst, als etwas, was Gott dir gegeben hat, um Einfluss zu nehmen in dieser Welt, um diese Welt positiv zu prägen. Dann das Zweite, und das ist so ganz simpel, sei vorbereitet. Geh vorbereitet durchs Leben. Schau mal, ich habe immer irgendwelche Flyer dabei, ich habe immer irgendwelche Hefte oder so dabei, was ich Menschen auch mitgeben kann. Und es hilft mir auch, bereit zu sein. Wenn ich sitze in der S-Bahn und ich merke, da ist jemand, wo ich hätte Lust, mit dem über Jesus zu reden. Und weil ich einen Flyer dabei habe, bin ich innerlich viel bereiter, das zu tun. Weil ich habe irgendwo eine Möglichkeit, mit dem ins Gespräch zu kommen. Ja? Sei vorbereitet, sei auf spontane Situationen vorbereitet. Deck dich ein mit Dingen, nimm was mit, beschäftige dich mit gewissen Fragen, die immer wieder kommen. Ich finde auch manchmal komisch, dass wir als Christen, wenn wir schon lange im Glauben sind, dass wir manches Mal trotzdem noch nicht so ein paar wichtige Fragen, wo wir merken, die kommen immer wieder, dass wir die nicht irgendwo für uns beantwortet haben. Ja? Also schaut mal zum Beispiel die Frage nach dem Leid, da mache ich, die kommt immer wieder. Sei doch einfach darauf vorbereitet. Das ist, da setzt du dich einmal hin, tust dich 5 Stunden reinarbeiten und du hast, sag ich mal, ein paar Anhaltspunkte, die du gut weitergeben kannst. Ja, das ist einfach eine Sache von, ich will vorbereitet sein. Und wenn dann so eine Situation kommt, dann bist du auch viel sicherer, da irgendwo drauf zu antworten, bist viel sicherer, da irgendwo dich reinzustellen. Du kannst, wisst ihr, ich habe mir vorgenommen, meine ganzen Nachbarn zu Weihnachten, im letzten Jahr habe ich das gemacht, die haben alle eine Flasche Portwein und selbstgebrannte Mandeln von meiner Frau bekommen, ja. Und solche, das sind Kleinigkeiten, aber wie kann ich den Kontakt zu den Menschen um mich herum knüpfen? Wie kann ich ihnen ein Segen sein? Wie kann ich ihnen Gutes tun? Und ich sage dir, wenn du das als dein Missionsfeld siehst, dann wird es eine gute Sache. Weil dann hast du deine 20, 30 Leute, die sind auf deiner Gebetsliste, du betest für sie, du überlegst dir immer wieder neu, was kann ich ihnen Gutes tun? Wie kann ich sie segnen? Wie kann ich sie voranbringen? Wo haben sie gerade Nöte? Wie kann ich ihnen helfen? Und ich sage dir was, dann wird dein Leben echt sehr schön sein und sehr voll sein innerlich. Ja, auch herausfordernd sein, keine Frage, aber es wird cool. Noch ein Beispiel, meine letzte Geschichte. Fand ich hier sehr stark, habe ich gelesen in so einem Buch von einem Mann, er heißt Johanna Cadarnajo. Und dieser Mann, er ist Palästinenser, er ist Pastor im Palästinensergebiet im Westjordanland. Und er wird immer wieder, das Westjordanland ist besetzt von Israelis, und er wird immer wieder kontrolliert. Und er ärgert sich richtig über Israelis. Er mag die gar nicht. Er ist richtig genervt, er empfindet sich von denen gedemütigt. Aber irgendwann realisiert er, okay, ob ich jetzt die liebe oder nicht, ist eine Entscheidung. Es ist, ich entscheide, ob ich das tun will oder nicht. Ja, und er entscheidet sich dafür und sagt, ich will diese Leute lieben. So, er macht sich einen Flyer, da steht drauf Real Love und hinten drauf steht auf Hebräisch und ich glaube auf Englisch Jesaja 53. Ja, und ab jetzt, immer wenn er an so eine Kontrolle kommt, dann muss er manchmal eine Stunde warten, dann gibt er denen eben so einen Flyer und fängt an, mit denen zu reden. Ja, und nach mehreren Monaten sagt er, da hat sich meine Haltung total verändert. Und jetzt sagt er Folgendes. Er sagt, meine alten Gefühle waren nicht mehr da. Ich bin durch dieselben Straßen gefahren, habe dieselben Soldaten wie vorher gesehen, aber jetzt sehe ich mich plötzlich am Beten, Herr, lass sie mich stoppen, sodass ich ihnen die Liebe Gottes weitergeben kann. Wisst ihr, das passiert, wenn wir von Gott her die Dinge sehen. Dann sehen wir nicht mehr das, was uns nervt, sondern sehen wir die Chancen in den Dingen. Ist das nicht genial? Und am Schluss ist er der, der sagt, hey, wie hammer, dass sie mich anhalten. Hey, so gut. Schaut mal, lasst uns, ich will uns so ermutigen, lasst uns das, was wir erleben, von Gott her denken, auch die Niederlagen, auch die Dinge, die blöd laufen, von Gott her sehen und sagen, Gott, du willst mit mir weitergehen. Du hast etwas vor. Du kannst auch diese Situation benutzen, um ein Segen zu sein. Du hast Dinge vorbereitet. Ja, und ich will darin wandeln. Und ich will dich so einladen, entscheide dich doch neu dafür. Weil ich schau mal, umso länger man, ich sehe so die Generation meiner Eltern und ich mag, das sind so viele, die haben wirklich nachgelassen, ganz ehrlich. Die haben, da ist nicht mehr dasselbe Feuer da. Und ich hoffe so, dass es bei mir mal nicht so ist, ja. Aber da ist nicht mehr dasselbe Feuer da. Da hat man irgendwann gebaut, man hat Kinder bekommen, man hat andere Prioritäten gehabt und man hat es irgendwo nicht geschafft, weiterhin in dieser Bereitschaft zu bleiben, ja. Weiterhin ein Missionar, weiterhin ein Gast auf dieser Welt zu bleiben, sondern man ist irgendwo, ja. Und was man verliert, ist diese Bereitschaft. Was man verliert, ist diesen Blick Gottes. Ich will dich ermutigen, komm da neu zurück. Gott ist mit dir noch nicht am Ende. Gott hat mit dir immer noch etwas vor. Er hat mit dieser Gemeinde was vor. Er hat mit uns als Christen halt was vor. Hey, wir leben in einer Zeit, ich kann euch sagen, es gibt wahrscheinlich, also ich genieße diese Zeit. Ich finde die Mods herausfordernd, ja. Aber ich glaube, wir leben in einer Zeit, wo wir so viel bewegen können in dieser Welt, wo wir so viele Möglichkeiten haben, wenn wir unsere Augen aufmachen und an der Stelle, wo wir sind, ein Segen sind. Ich kann euch sagen, wir werden diese Welt rocken. Bin ich mir so sicher. Ja? Amen. Lass uns noch beten zusammen, oder? Herr Jesus, wir danken dir, dass du uns berufen hast, Herr, jeden von uns, jeden einzelnen von uns. Du hast uns gerufen und du hast etwas vor mit uns, du hast etwas vorbereitet für uns. Und es ist so gut, Herr, dass wir uns da nicht dauernd sorgen müssen, sondern dass wir wissen dürfen, dass wir das einfach annehmen dürfen, diese Verheißung, dieses Versprechen, dass du etwas vorbereitet hast. Schauen wir, wollen uns dafür entscheiden, ganz neu, ja, diese Schritte zu gehen und in dem zu leben, was du vorbereitet hast und die Risiken einzugehen, Herr. Helf uns, segne jeden Einzelnen von uns da, erfüll uns mit deinem Heiligen Geist, dass wir in deiner Kraft wirklich unterwegs sind, Herr. Ich will beten, schenk uns eine neue Leidenschaft erstmal für dich, Herr, eine Begeisterung für dich, dass unser Mund überfließt, dass wir eine Freude dran haben, von dir zu erzählen und über dich nachzudenken, Herr. Aber schenk uns auch eine Liebe für die Menschen um uns herum, Herr Jesus. Zeig uns ganz neu, wo sie Nöte haben. Schenk uns ganz neu uns einen Blick für sie und helf uns, dass wir wirklich an dem Platz, wo wir stehen, einen Unterschied machen können. Dir sei wirklich alle Ehre. Wir preisen dich dafür, dass du uns gerufen hast, Herr, und dass wenn du in unsere Zukunft schaust, dass du unglaublich Gutes siehst, Herr. Wir preisen dich dafür, dass wir mit dir positiv und optimistisch in die Zukunft schauen dürfen. Du bist so gut.